So soll es sein. Jesus 3D. Guten Morgen auch von mir, aber so sehe ich euch besser. Und guten Morgen auch an den Livestream. Klasse, dass ihr dabei seid. Ihr wisst, ich habe euch immer bei mir. Hier vorne liegen, kann genau sehen, wer da ist. Gruß schreiben ist eine coole Idee, ich liebe es. Ja, Jesus 3D. Wir sind gewohnt, manche wie ich, mit einer Brille zu schauen. Eine Brille hilft mir, scharf zu sehen. Aber geistlich gesprochen gibt es Brillen, die helfen uns auch tief zu sehen. Und Jesus 3D ist genau die Art von Brille, die ich euch heute so ein bisschen vorstellen möchte. Wikipedia sagt zu 3D, es ist eine vorbereitete Abkürzung für dreidimensional oder drei Dimensionen und ein Synonym für die räumliche Darstellung von Körpern. Es ist eine Darstellungsvariante, die meistens, aber nicht zwangsläufig, aus den Raumdimensionen Länge, Breite und Höhe besteht. Ja, so alles, was wir anfassen können, hat drei Dimensionen. Länge, Breite, Höhe, jeder Gegenstand, den du siehst. Manchmal in meinen Seminaren mache ich mir eine Freude und sage, ich nehme mal ein Blatt Papier in die Hand. Okay, was hat es? Vorder- und Rückseite? Okay, jetzt trenn mal den Vorder- von der Rückseite. Theoretisch wäre das möglich, aber praktisch müsstest du im Nanobereich da irgendwo Werkzeuge besitzen, wo du ein Blatt Papier nochmal durchschneiden kannst. Also ich habe so eine Schnittmaschine nicht, meine schneidet gut Brot, aber das muss dicker sein, sonst klappt das nicht. Selbst die Metzger schaffen, glaube ich, keine Papierseite mit ihrer Wurstmaschine. Also unser Tisch, unser Auto, Glas, du als Mensch selbst, wir alle haben drei Dimensionen. Und anders sieht es mit virtuellen, mit visionären Dingen aus. Sie haben wohl Länge und Breite, aber was fehlt, ist die Tiefe. Inhalt auf einem Handy zum Beispiel. Ich sehe hier Namen stehen und hey Anja, grüß dich und Petra und Marlin und Bonnie. Aber ich kann sie nicht anfassen. Ich kann nur sehen. Länge, Breite ist da, Tiefe. Ich kann nicht reingreifen, wenn mein Handy funktioniert nicht. Nicht mal mit den neuen, die man so ausklappen kann. Da ist schnell die Grenze erreicht. Man kann Dinge vortäuschen, aber du kannst nicht wirklich reingreifen. Den Film, den du im Kino anschaust, ja, wir haben ja direkt unten drunter ist der große Kinosaal 4 vom Cineplex. Direkt hier unter der Bühne verläuft er nach vorne hin. Und da haben wir schon 3D-Filme geguckt, aber ja. Das ist dann auch nur so lange, du die Brille aufhast. Und du sie abziehst, sieht es einfach nur komisch aus und nicht mehr wirklich so schön. Und wenn du dann denkst, du könntest das Fernrohr von den Piraten greifen, greifst du doch eigentlich nur in die Luft. Inzwischen hat man herausgefunden, dass Menschen nie wirklich ganz auf dreidimensionale Medien verzichten wollen. Und man hat auch herausgefunden, dass dreidimensionale Fernseher den Durchbruch nie geschafft haben. Wisst ihr warum? Weil eine große Prozentzahl der Leute, die das eine gewisse Weile geguckt haben, sich danach übergeben haben. Und dann mal ehrlich, das größte Fernseherlebnis, das wird doch stark gemindert, wenn ich mich danach immer übergeben muss. Denke, oh, schön, dreidimensionales Bild, ja. Nein, 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 das hat sich nicht durchgesetzt, die Technik bis heute. Es gibt zwar immer noch da Möglichkeiten, aber es ist nie wirklich der große Trend geworden, wo man gedacht hätte, dass es wird. Auch hat man ja nie das papierlose Büro so wirklich gehabt bis heute. Also es gibt zwar die Scanner-Geschichten heute, da läuft schon vieles drüber, aber man hat immer noch irgendwo einen Ordner stehen, es ist immer noch irgendwo was schriftlich, was man greifen kann, man reicht immer noch Papiere auch weiter. Also selbst in der Printindustrie, ich weiß, viele von euch haben Tablets oder Smartphones, aber mal ehrlich, wer liest alle seine Bücher heute auf diesen Medien, was ja möglich wäre? Diese Reader, die gibt es ja auch richtig angenehm, schwarz-weiß, wo man wirklich auch fast lesen kann wie in einem Buch. Und man kann dann 1000 Bücher in so einem flachen Ding mit in den Urlaub nehmen. Ist ja alles nett, man macht das auch mal. Aber die meisten von uns wollen immer noch gerne was haben, was raschelt. Ich lese meine Bibel tatsächlich immer noch in der Regel als Papierbibel, obwohl ich ja hier auch alles noch viel mehr Übersetzungen drauf habe und ab und zu auch was nachschlage. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. So, was ja fasziniert, und da bin ich selbst mal gespannt, vielleicht habe ich irgendwann so ein Ding, ist diese 3D-Druckmöglichkeit, die es ja heute auf breiter Ebene inzwischen gibt. Jeder kann sich für 1.000 Euro so einen 3D-Drucker oder für eine Hälfte schon leisten, was ja früher super teuer war. Und du kannst heute tatsächlich aus zweidimensionalen Bildern einen dreidimensionalen Gegenstand drucken. Du kannst so eine Tasse daraus drucken. Ich habe einen Schwiegersohn, der hat so ein Ding. Der druckt alles Mögliche aus, aus einem Gummifaden, ja, aus einem Kunststofffaden, druckt er fantastische Sachen, die auch echt hilfreich sind. Und das ist schon wieder spannend. Wenn was Zweidimensionales echt dreidimensional wird, dann bin ich dabei. Das ist cool. Das ist was, da kann ich was mit anfangen. Da habe ich was von. Und ich glaube, das fasziniert viele. Ach, guck mal, habe ich hier direkt ein Anschauungsobjekt. Das war mal ein Plastikfaden. Schaut mal, jetzt ist das ein Mikrofonhalter. Der hält das Mikrofon. Sehr cool. Ich glaube, dass die Person Jesus Christus den meisten Menschen nur als ein- oder zweidimensionaler Gott bekannt ist. Was nichts Schlechtes erstmal sein muss, weil Hauptsache ich habe ihn ja schon mal, ich kenne ihn schon mal, ich kenne Dimensionen von Christus und selbst die eindimensionale Dimension von Jesus kann mich schon retten, das geht. Aber wie wäre es, wenn ich diese drei Dimensionen, die ich in der Bibel gefunden habe, von Jesus alle drei kenne und das dann auch miteinander in Einklang bringe und verstehe im Kontext, was heißt wann, wie, wo, was und warum ist das spannend? Und das möchte ich euch gerne heute vorstellen, nämlich den Jesus im Alten Testament zum einen, dann den Jesus als Mensch, den wir ja feiern zu Weihnachten, deswegen ist es schon so eine Pre-Christmas-Preaching, also so eine Vorweihnachtspredigt, und drittens der Jesus der Gegenwart und der Zukunft, den wir erwarten, wenn er wiederkommt. Gehen wir im Alten Testament, fangen wir an, fangen wir ganz am Anfang des Buches an, okay? 1. Mose 16, Vers 9. Keine Angst, wir bewegen uns bis zum Ende des Buches. Und das alles in einer Predigt, das ist schon cool. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Es geht hier um die Nebenfrau von Abraham, die ägyptische Magd Hagar. Die floh vor der Behandlung ihrer Chefin, sogar der ersten Frau, Sarai, die eben keine Kinder bekam bis dahin. Und dann hat sie vorgeschlagen, nimm die Magd, Abraham. Und Abraham hat die Magd genommen, ein Kind kam, Ismael ist der Knabe. Und dann hat sie die erste Frau Abrahams schlecht behandelt, so von oben herab, unfruchtbare Alte. Ne? Und ich, hey, guck, ich bin jung und knackig und habe meinen Mann Kinder geboren, ich bin jetzt besser als du. Und das war natürlich auch nicht so fein. Letztendlich hat Abraham gesagt, Sarai, mach mit ihr, was du willst. Und sie hat sie weggeschickt, oder sie floh letztendlich vor der Behandlung durch Sarai, die auch nicht ganz so freundlich war danach. Und Rüri, also einer der Bibelausleger, gibt eine Studienbibel gleichen Namens, der schreibt über diese Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, die eben dann geschah, als der Engel des Herrn diese Frau auf der Flucht ansprach und ihr sagt, geht zurück und so weiter und bringt das in Ordnung. Rüri schreibt, eine Theophanie ist eine Selbstoffenbarung Gottes. Er spricht hier als Gott, identifiziert sich mit Gott und beansprucht die Vorrechte Gottes. Weil der Engel des Herrn nach der Menschwerdung Jesus nicht mehr erscheint, wird oft geschlussfolgert, dass dieser Engel im Alten Testament eine Erscheinung der zweiten Person der Dreieinigkeit vor ihrer Menschwerdung ist. Ein anderer Kommentar. Dieser findet nur vor der Geburt Jesu Erwähnung, der Engel des Herrn. Es wird davon ausgegangen, dass es sich hier um Jesus vor seiner Fleischwerdung handelt. Er spricht in der ersten Person mit göttlicher Autorität, nicht wie ein Überbringer einer Botschaft, was andere Engel ja tun. Und schließlich noch ein Kommentar von John MacArthur, auch gleichnamige Studienbibel. Er schreibt, dieses Wesen sprach, als sei er jemand anders als Jahwe, und doch sprach er in der ersten Person, als sei er tatsächlich mit Jahwe selbst zu identifizieren. Hagar erkannte, dass sie mit diesem Engel Gott selbst gesehen hatte. Andere machten dieselbe Erfahrung und kamen zur selben Schlussfolgerung. Der Engel des Herrn, der nach der Geburt Jesu nicht mehr erschien, wird oft als Christus vor seiner Fleischwerdung identifiziert. In diesem ersten Erscheinen des Engels des Herrn im Alten Testament, das erste Mal, wo er erwähnt wird, nennt Hagar ihn El-Roi. Das bedeutet der Gott, der mich sieht. Denke ich immer wieder an Avatar. Ja, aber die blauen Manneken da, ne, die sagen sich ja, wenn sie sich wirklich mögen, ich sehe dich. Das ist sowas wie, ich liebe dich, ich mag dich, du bist mein, ich sehe dich. Und ich mag diese Formulierung so gern, weil ich finde, das ist, wo ich mich als Mensch nach sehne. Ich sehne mich nicht danach, dass jemand mich hier als Prediger wahrnimmt, tolle Predigt, sondern ich freue mich, wenn mich irgendjemand irgendwo sieht und mich als Persönlichkeit einfach wahrnimmt. Und mir zeigt, ich sehe dich. Ich sehe dich in deiner Stärke, ich sehe dich in deiner Schwachheit, ich sehe dich in der Situation, wo du gerade bist. Das wünschen wir uns doch, oder? Dass Menschen uns so sehen, wie wir wirklich sind und uns mögen. Ist doch schön, oder? Stell dir vor, jemand kennt dich wirklich und mag dich. Ich habe meinen Gott so erlebt. Er kennt mich wirklich. Und er mag mich. Er liebt mich. Das ist eines der größten Geschenke meines ganzen Lebens. Und dann hat er mir eine Frau geschenkt, die mich auch kennt, fast genauso gut wie Gott. Und die mag mich auch. Und dann habe ich eine Gemeindefamilie bekommen, wo viele, nicht alle, aber viele sitzen, die mich auch kennen, mehr oder weniger, und die mich trotzdem mögen. Und jetzt kannst du dich mal umgucken und du siehst auch bei den Gesichtern bestimmt welche, wo du sagst, ja, der kennt mich auch ein bisschen besser und er mag mich trotzdem. Das ist Familie, okay? Das ist Familie. Niemand kennt dich mehr als deine eigene Familie, wo du aufgewachsen bist, wo du Kind warst, all das. Und die Leute mögen dich. Überleg mal. Ein Wunder, oder? Ja, kommt, Leute. Ihr wart wie ich, oder? Ihr wart mal Kinder. Kinder sind nicht immer nur leicht und freundlich und liebenswert. Du warst mal jugendlich. Da warst du vielleicht zum Kotzen für deine Eltern. Ich war es bestimmt. Und trotzdem, guck mal, hier sitzt, sie kommen in meine Gottesdienste und mögen mich immer noch. Ist das nicht klasse? Ey, wir sind manchmal so hochgeistlich, aber die wichtigsten Dinge im Leben sind einfach. Liebe ist einfach. Also ich fasse zusammen, immer wenn es um den Engel des Herrn, mit dieser Bezeichnung, nicht Engel, sondern Engel des Herrn im Alten Testament geht, können wir davon ausgehen, dass es um Jesus vor seiner Fleischwerdung geht. Und da Jesus ja von der Persönlichkeit kein anderer war als nachher, ist das spannend zu erkennen, was alles in dieser Persönlichkeit Jesus noch verborgen ist. Vieles sagt uns das Neue Testament. Aber einige Dinge, die lerne ich im Alten noch mal ganz anders. Unter dem Alten Bund, es gab andere Voraussetzungen, es gab noch einen richtenden Gott in dieser Zeit. Die ganze Beziehung von Gott und Menschen war völlig anders als heute. Erst durch seinen Tod war es möglich für jeden Mensch mit ihm zu connecten, mit Gott selbst in Kontakt zu kommen, Vergebung zu bekommen, ewiges Leben zu bekommen. Im Alten Testament war das nicht so einfach. Da gab es ein Volk und selbst das hatte echt Probleme, so Gott nahe zu bleiben, weil ja, es gab noch nicht Jesus, der für die Sünden gestorben ist. Man musste ständig Tiere opfern. Das war ein anstrengendes Leben. Lass uns doch mal einige Eingriffe des Engels des Herrn im Alten Testament kurz skizzieren. Als Abraham auf dem Berg Moria das Messer hob, um seinen einzigen Sohn, auf den er lange gewartet hat, nämlich Isaak, seinen richtigen Sohn von seiner Frau, da stoppte ihn wer? Der Engel des Herrn. Da kam Jesus auf einmal dazu. Wir lesen das im 1. Mose 22. Lege deine Hand nicht an den Knaben, sagte er, und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast. Um meinetwillen, wieder die wörtliche Rede, die kein Engel für sich gebraucht, aber der Engel des Herrn als Gott selbst, als Jesus Christus, gebraucht diese Rede. Mein Jesus war damals dabei. Das gibt mir ein neues Bild auf die ganze Geschichte. Es war nicht irgendein Engel, es war mein Jesus, der da war. Mein Jesus hat dafür gesorgt, dass der Vater mit dem Sohn nicht das tun musste, was sein Vater mit ihm 2000, 3000 Jahre später getan hat. Und hier gab übrigens Abraham Gott einen neuen Namen. Eben hat man El-Roi gehört. Hier hat er ihn Yahweh Jireh genannt. Mein Gott, der Versorger. Mein Gott, der auch, der sieht, aber in dieser Weise, dass er mich versorgt, dass er mir dafür einen Ziegenbock schenkt, den ich opfern kann, statt meinem Sohn. Das hat er nämlich getan. Es war der Engel des Herrn, der Mose im Dornbusch ansprach. Lies genau, es war der Engel des Herrn. Jesus war im Dornbusch. Jesus war damals schon auf dem Plan. Wir denken manchmal, ja, der kam ja erst im Neuen Testament, der war irgendwie im Alten Testament noch zurückhaltend, so hat noch keinen Job bekommen oder so, hat alles der Vater gemacht. Nee, Jesus war voll im Dienst, auch im Alten Bund. Er war es, der Israel aus Ägypten herausführte, als der Engel des Herrn die Führung des Heeres Israel übernahm. Da machte sich die Wolkensäule auf und trat hinter das Volk. Das könnt ihr lesen, auch im 2. Mose. Der Engel des Herrn, Jesus, kam und führte Israel aus der Knechtschaft raus. Er war damals präsent, er war körperlich manifest, er war da. Er führte das Volk raus. Er war es, den Gott vor Israel stellte, um die Völker Kanaans zu vertilgen, lesen wir auch im 2. Mose. Er war es, der Bileam aufhielt, ihr erinnert euch, mit seinem Esel, der auf einmal sprach, und der Engel des Herrn stand da mit dem Schwert. Es war Jesus, der da stand. Jesus mit einer Waffe. Ei. Neues Bild. Neue Dimension. Wisst ihr, dass Jesus Waffenträger ist? Er ist nicht nur der liebe Jesus. Er ist der Krieger. Leute, wenn du jemals einen Superhelden gesehen hast, Thanos ist ein Dreck gegen Jesus. Versteht ihr? Er ist allmächtig. Und er hält sich zurück mit seiner Macht hier auf dieser Erde, sonst wäre diese Erde schon lange nicht mehr da. Einmal geschnippt und die Erde wäre weg. Dann braucht man keinen Blip im Marvel-Universum, dann ist die Erde einfach weg. So läuft es bei Gott. Aber er will die Erde ja nicht weg. Nicht jetzt, kommt noch. Gibt dann aber eine neue, gibt ein Happy End. Alleine bei dieser Stelle mit Bileam wird der Engel des Herrn 10-mal genannt. Dieser Engel des Herrn korrigierte Israel auch mehrfach, zum Beispiel im Buch Richter. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und sprach: Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich will meinen Bund mit euch nicht aufheben ewiglich. Ihr aber sollt mit den Einwohnern dieses Landes keinen Bund machen, sondern ihre Altäre niederreißen. Es war der Engel des Herrn, der Gideon berief, als der sich ja feige versteckte eigentlich vor den Feinden. Und er sagte zu ihm, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Den Satz haben wir alle schon mal gehört, weil das ja eine Ermutigung ist. Boah, Gott ermutigt hier gerade jemand durch einen Engel. Nein, der Engel des Herrn, Jesus Christus, geht zu dem Feigling und sagt, ich sehe in dir ganz was anderes, als was du selbst in dir siehst. Du versteckst dich in der Kälte und trinkst da dein Getreide, was man da eigentlich nicht tut, damit die Feinde es dir nicht wegnehmen, weil du Angst hast. Und ich sehe in dir den Anführer deines ganzen Volkes und den Befreier von Israel. Wow, und ich sage dir, wenn Jesus was in dir sieht, was du nie gesehen hast, glaub ihm mehr als dir. Wir sind oft klein geredet worden durch unser Leben. So, die kleinen Kinder, weißt du, kleine Jungs und Mädels, die glauben noch, dass sie Prinzessinnen und Prinzen sind. Die Jungs sind natürlich alles Kämpfer und Ritter und Superhelden, ne? Und die Mädels sind Prinzessinnen und Königinnen. Und dann kommt das Leben, weißt du, dann kommt die hässliche Zeit, wo die Leute sagen, was du alles nicht bist, was du alles nicht kannst, warum du es nicht drauf hast. Da kommen die Vergleiche mit den anderen und da siehst du immer schlecht aus und immer schlechter. Und dann bist du irgendwann 30, hast nicht mehr die Figur mit 15, als Mann dein Bäuchlein, als Frau, keine Ahnung. Und dann ja, wird es besser in deiner Selbstwahrnehmung? Meistens nicht. Meistens bist du immer schlechter in deinem eigenen Bild. Dabei bist du immer noch dieselbe Person, die das kleine Kind vorher war. Das genau wusste, dass es was Besonderes ist. Ich wusste als kleiner Junge noch, ich bin was Besonderes. Auch meinen Eltern, das hat mir das wiedergespiegelt. Ich habe das geglaubt. Und irgendwann habe ich anderen Stimmen geglaubt. Und das war dumm. Es war eine lange Reise, wieder dahin zu sagen, Gott, ich glaube dir, ich bin was Besonderes. Ich weiß nicht warum, aber du sagst es, reicht. Du bist was Besonderes. Gott sieht so viel mehr in dir, als du heute in dir siehst. Und jedes Mal, wenn wir hier zusammenkommen, ist das ein guter Platz, um seine eigene Sicht Stück für Stück wieder zu erneuern, in die Sicht, die Gott hat. Und weißt du, ob du 80 bist oder 20, Gottes Sicht hat sich nie verändert. Wir verändern unsere Sicht. Wenn wir alt werden, denken wir noch schlechter über uns. Hallo, hallo. Warum schauen wir nicht mit seinen Augen? Warum hören wir nicht auf den Engel des Herrn, der schon im Alten Testament gezeigt hat, was er sieht und wie viel mehr er in dir und mir sieht? Es war wieder der Engel des Herrn, der Manoachs Frau den Sohn Simson ankündigte, der ebenfalls Richter in Israel wurde. Er war es auch, der Elia, als er vor Königin Isabel floh, aufforderte, zu essen und zum Berg Horeb zu gehen. Und der auch danach mit Elia kommunizierte. Es war der Engel des Herrn. Jesus war auf dem Platz. Er war da, als Assyrien Israel angriff und davor stand, dessen Hauptstadt einzunehmen und das ganze Volk zu versklaven. Ging Hiskia zu seinem Gott und bat ihn um Hilfe. Und der Rest ist Geschichte. Denn Gott schickte seinen besten Mann. Und der löste das Problem in einer einzigen Nacht. Zotenkönige 19. Und es geschah in derselben Nacht. Da ging der Engel des Herrn aus und er schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren diese alle tot, lauter Leichen. Heute lesen wir das mit Begeisterung. Aber im Volk der Assyrer war das damals eine Katastrophe. Die ganze Armee war nicht nur geschlagen, die waren alle tot. Gott ist unfair, oder? Gott sei Dank. Er hat sein Volk geschützt. Und er schützt heute sein Volk. Oh, er hat für dich schon manchen Kampf gekämpft, den du nicht mitbekommen hast. Ich bin überzeugt, viele von uns werden lange nicht mehr am Leben. Ich sicher nicht. Wenn der Herr nicht das ein oder andere Mal zwischen uns und irgendeinem Unfall oder irgendeinem Anschlag oder irgendwas gestanden hätte, was uns hätte passieren sollen. Er kämpft für uns. Er kämpft für uns. Er kämpft unsere Kämpfe. Weißt du, als der König David gegen Gottes Willen das Volk zählen ließ, durfte er sich aus drei Gerichtshandlungen eine aussuchen. Die übelste Wahlmöglichkeit neben 3 Jahre Hungersnot und 3 Monate Flucht vor seinen Widersachern war, den Engel des Herrn 3 Tage in Israel als Verderber walten zu lassen. Das war die schlimmste Alternative. Ja, Jesus als Verderber? Jesus hat Leute umgebracht? Ja. Ja, hat er. Mehr als einmal. Ja, aber töten ist doch Sünde, sagt die 10 Gebote, oder? Nein, da steht drin, Morden ist Sünde, nicht töten. Es gibt ein gerechtes Töten. Derselbe Gott hat Israel immer wieder aufgefordert, ganze Völker auszurotten. Das war in Ordnung. Alter Bund. Andere Gesetzmäßigkeiten. Bin froh, dass wir da nicht leben. War auch nicht ohne Anstrengung und zwar sicher nicht immer einfach. Aber heute im Neuen Bund kämpft er einen anderen Kampf. Weil sein Ziel war ja, Menschen zu retten. Und dieser Erlösungsplan musste vorbereitet sein. Er brauchte eine Zeit. Er wurde vorhergesagt. Er trat ein. Weihnachten vor 2000 Jahren, als Jesus auf die Welt kam und sein Opfer brachte, um alle Menschen zu erlösen. Und doch ist dieser Teil ein Teil von unserem Jesus. Er ist ein Kämpfer. Er ist jemand, der auch Gericht üben wird, und zwar knallhart, ohne Gnade. Für alle die, die seine Gnade nicht angenommen haben. Das wird sich nicht ändern. Auch in der Zukunft kommen wir gleich noch drauf. Ich mag aber diese Erzählung, wo der König David diesem Engel des Herrn begegnete. Und die hat mich einmal sehr erschüttert. Lasst es uns lesen. In 1. Chroniker 21. Und David erhob seine Augen und sah den Engel des Herrn zwischen Erde und Himmel stehen. Und in seiner Hand ein bloßes Schwert, über Jerusalem ausgestreckt. Da fielen David und die Ältesten in Sacktuch gehüllt auf ihr Angesicht. David aber konnte nicht mehr vor denselben treten, um Gott zu suchen. So sehr war er erschrocken vor dem Schwert des Engels des Herrn. Wir reden hier nicht von irgendeinem Weichei in Designer-Jeans und Pferdeschwanz oder so. Wir reden von einem der mächtigsten Krieger, die es hier auf diesem Planeten gegeben hat, von David. David war ein Wahnsinnskämpfer. Der hat Tausende von Leuten erschlagen in seinem Leben. Er hatte alles Mögliche auch durch an Krisensituationen. Fehlt uns die Zeit, darüber zu reden. Aber dieser David, über den steht hier, dass er erschüttert war und sich von diesem Tag an nicht mehr getraut hat, in die Gegenwart der Bundeserde zu kommen, in die Gegenwart der Stiftshütte zu gehen, weil er hat ihn einmal gesehen. Wir alle haben ihn so noch nicht gesehen. Wir werden ihn eines Tages auch so sehen. Und hoffentlich stehen wir dann hinter ihm und nicht vor ihm. Er ist derselbe, Jesus. Die immer nur vom lieben Jesus reden, die haben alle diese Stellen übersprungen. Der Engel des Herrn ist ein mächtiger Krieger. Er ist die mächtigste Kraft, wenn man es als Kraft definieren würde, die das Universum kennt. Eine Kraft, durch die Universen geschaffen wurden. Und diese Kraft ist personifiziert als Gottes Sohn, als Gott selbst, Jesus Christus, der eine wichtige Rolle gespielt hat, in der ganzen Heilsgeschichte, auch schon im Alten Testament, um das vorzubereiten, wo wir heute so dankbar drin leben dürfen. Wie mag die Erscheinung ausgesehen haben, als dieser Kriegerkönig so geschockt war, dass er es nicht mehr wagte, vor den Altar zu treten? Es war dieser Jesus vor seiner Fleischwerdung, der Daniel aus der Löwengrube gerettet hat. Es war derselbe, der die drei jungen Männer im Feuerofen begleitet hat. Es war der vierte Mann im Ofen. Es war immer der Engel des Herrn. Es war immer Jesus Christus. Für seine Feinde ein Albtraum, wie es keinen zweiten gab. Für seine Freunde der größte Schutz und Segen, den es gibt. Und das ist gleich geblieben. Mit einem Unterschied, dass solange der neue Bund anhält, der Fluch dieses Bundes weggenommen wurde. Wir dürfen den Segen genießen und brauchen den Fluch nicht mehr fürchten. Wenn wir heute Fehler machen als Christen, Gott vergibt uns, ist alles bezahlt. Nur die, die sich nicht auf Jesus einlassen, die werden eines Tages den anderen Jesus zu sehen bekommen, den Richter. Aber vorher schauen wir uns nochmal Jesus, den Mensch, an. Die Not war groß. Gott sah die Verlorenheit der Menschen. Die Sünde, die im Garten Eden begann, hatte sich epidemieartig ausgebreitet und war in ihren Auswirkungen stetig gewachsen. Selbst das auserwählte Volk, mit dem Gott selbst einen Bund geschlossen hatte, hatte versagt. Und in dieser großen Not begann Gott mit der Umsetzung seines großen Plans. Es ging nicht nur darum, sein Volk zu retten, sondern Menschen aller kommenden Generationen einen Weg zu bereiten, durch den sie gerettet werden konnten. Gott hat das Unglaubliche getan. Er sandte einmal mehr seinen besten Mann. Er sandte sich selbst. Gott selbst wurde Mensch. Er kleidete diesen unvergleichlichen, unüberwindbaren Giganten, mit dem er Welten erschuf, in die schwächste Form irdischen Lebens, in die Gestalt eines Säuglings. Doch nicht genug damit. Er entäußerte ihn all seiner Göttlichkeit und ließ ihn ein Mensch sein wie alle anderen. Das ist wie Clark Kent, wenn du ihn neben Kryptonit stellst. Er kann zwar immer noch sein Hemd aufreißen und das Superman-Logo offenbaren, aber er kann nichts mehr tun. Kryptonit lähmt ihn, zerstört ihn letztlich, nimmt ihm alle seine Superkräfte. Das genau ist hier passiert. Jesus hat alle seine Superkräfte abgeben müssen vorher. Und er kam auf die Welt so schwach wie du und ich, im menschlichen Fleisch. Aber seine Aufgabe sollte größer sein, als ängstliche Männer zu führen und Richtern zu berufen, als ein Volk aus ägyptischer Knechtschaft zu führen, als unfruchtbaren Frauen zu prophezeien, als durch Esel zu sprechen, als Könige zu korrigieren oder als die Schlachten Israels zu schlagen. Es sollte größer sein, als die drei Jünglinge im Feuerofen zu bewahren oder einen alten Mann vor hungrigen Löwen zu schützen. Sogar größer als 185.000 Assyrer in einer Nacht zu erschlagen. Es ging darum, in dieser Welt ein Leben ohne Sünde zu leben. Dem Volk vorzuleben, wie man durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist den Himmel auf die Erde holen kann, ohne selbst Gott zu sein. Heilung, Befreiung. Manche haben noch nicht verstanden und sagen, ja, du bist ja nicht Gott, du bist ja nicht Jesus. Sag ich, nein, aber ich habe dieselbe Kraft bekommen, die er hatte, als er Mensch war auf Erden. Denn er war nicht als Gott hier, er war als Mensch hier. Und die Kraft, die er ausübte, als er hier auf dieser Welt war, war ausschließlich die Kraft des Heiligen Geistes, den er uns zu Pfingsten gegeben hat. Und der Heilige Geist hatte bei ihm nicht andere Kräfte als bei uns. Das war derselbe Heilige Geist, der von Ewigkeit ist. Der dritte Teil der Gottheit, der sich nicht verändert. Du hast nicht einen amputierten Heiligen Geist bekommen, der keine Arme bekommen hat oder so. Er hat all das, was Jesus auch hatte. Und wir können deswegen dieselben Werke tun, die Jesus getan hat. Sonst wäre ja diese ganze Berufung Nonsens. Wir wissen, was Jesus getan hat. Und dann steht da in der Bibel, und alle, die glauben, sollen dasselbe tun. Ja, wie? Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt und der gerne Raum möchte, dass wir verfügbar sind für ihn. Es ging darum, Gott dem Vater zu helfen, das zu tun, wovor er selbst damals als Engel des Herrn etwa 2100 Jahre zuvor Abraham auf dem Berg Moria bewahrt hatte. Nämlich seinen Sohn als schuldloses Opfer für die gesamte Menschheit sterben zu lassen. Eine Gruppe von Menschen zu Jüngern zu machen und ihnen den wichtigsten Auftrag zu geben, der jemals erteilt wurde. allen Menschen das Evangelium zu verkünden, sie durch Lehre und Taufe in verbindliche Gemeinschaft zu führen und sie zu echten Nachfolgern, Jüngern Jesus zu machen. Lokale Kirchen überall auf der Welt zu errichten, die als Basis, Ausbildungszentrum, Heilungs- und Wiederherstellungsort, Versorgungsdepot und Einsatzzentrale für den großen Rettungsauftrag bereitstehen und in der sich seine Truppen organisieren. Das war ein Auftrag. Und er hat ihn erfüllt. Er hat seinen Job brillant gemacht. Und hat gesagt, jetzt seid ihr dran. Aber der Preis war groß. Für mich ist es eine unfassbare Vorstellung, das eigene Kind für einen Ameisenhügel zu opfern, grausam sterben zu lassen. Wie groß muss die Liebe des Schöpfers zu seinen Geschöpfen sein, wenn er bereit war, diesen Preis zu bezahlen? Im Nachhinein könnte man sagen, ja, ist ja alles gut ausgegangen. Gott hatte seinen Sohn ja nach ein paar Tagen wieder, alles ist gut. Doch bedenkt zweierlei. Zunächst, niemand sieht sein Kind gerne leiden. Und den Tod seines eigenen Kindes mitzuerleben, ist eine Erfahrung, die kaum eine Steigerung an Verzweiflung zulässt. Ich habe schon kleine Kinder beerdigt und den Eltern beigestanden. Ich war dabei, wo Eltern die Maschinen, die ihr Kind am Leben gehalten haben, ausgeschaltet haben. Es gibt keinen erbarmungswürdigeren Zustand, als zu sehen, wie das eigene Kind stirbt. Weil Gott der beste Vater ist, der existiert, fühlt er auch diesen Schmerz, auch bei seinem Jesus. Er fühlt alle die Dinge. Und zweitens, es gab keine Garantie, dass es gut ausgehen würde. So wie der erste Adam nach dem Sündenfall dem Tod ausgeliefert war, so wird es auch bei Jesus sein, der auch in der Bibel ja als zweiter Adam beschrieben wird. Ein kleiner Fehltritt und Gottes Plan wäre gescheitert. Eine Sünde um Gottes Sohn würde seine Göttlichkeit niemals zurückerlangen. Und die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass Jesus von allen Dingen versucht wurde, die uns Menschen auch versucht haben. Wie sagte Galadriel, als die Neun aufbrachen, geht nur ein kleines bisschen fehl, ihr werdet scheitern und alles wird untergehen. Denkt an das Risiko, was Gott eingegangen ist, dass er seinen Sohn geschickt hat. Aber Jesus hat sich als wahrer Held erwiesen. Er ist sündlos durch diese Welt gegangen, als erster und einziger Mensch aller Zeiten. Er hat es geschafft. Er tat alles, was notwendig war, um die Erlösung der gesamten Menschheit und aller Generationen sicherzustellen, die folgten. Allein die Aufgabe, eine Entscheidung für die Nachfolge Jesu zu treffen, sowie Reue über die getane Sünde zu zeigen und Gott um Vergebung zu bitten, die blieb uns Menschen, um dann hundertprozentige Gotteskindschaft zu erlangen. Kindschaft, Söhne und Töchter des höchsten Königs genannt zu werden. Nicht nur Freunde, nicht nur Nachfolger, Söhne und Töchter, das ewige Leben. Was jetzt noch zu tun war, war seinen Auftrag weiterzugeben. Er delegierte ihn grundsätzlich an alle, die sich entscheiden würden, ihm nachzufolgen, also seine Jünger zu sein. Neben den 11 übrig gebliebenen Aposteln berief er weitere Männer und Frauen, die erste Generation zu bilden, die sich dann multiplizieren sollte. So berief er zum Beispiel seinen Bruder Jakobus dazu, die Jerusalemer Urgemeinde zu übernehmen. Es war ja nicht Petrus, der die leitete, oder Johannes. Nein, es war Jesus, sein leiblicher oder Halbbruder, wenn man es will, von derselben Mutter und von Josef als Vater. Eine Purpurhändlerin aus Thyatira namens Lydia hatte die Gemeinde von Philippi in ihrem Haus. Und dann holte Jesus den vielleicht bis dahin ungewöhnlichsten Mann an Bord. Ich lese Apostelgeschichte 26. Und in allen Synagogen wollte ich sie oft durch Strafen und Lästerung zu Lästerung zwingen. Und über die Maßen wütend gegen sie verfolgte ich sie sogar bis in die auswärtigen Städte. Als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den obersten Priestern auch nach Damaskus reiste, da sah ich mitten am Tag auf den Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete. Als wir aber alle zur Erde fielen, hörte ich eine Stimme zu mir reden und in hebräischer Sprache sagen, Saul, Saul, Warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen, für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Inzwischen aufgefahren in den Himmel, war er wieder als der zu sehen, der er eigentlich war. Die personifizierte Herrlichkeit Gottes. Er tat das, was er schon zuvor getan hat. So wie er unfähige Männer berief, Völker zu führen oder Königreichen vorzustehen und Schlachten zu schlagen, so griff er nun auf jemanden zurück, der buchstäblich auf der anderen Seite stand und machte ihn zu seinem Jünger. Aus Paulus wurde Saulus. Ihr seid gut. War nur ein Test. Nein, aus Saulus wurde Paulus. Und das zeigte der jungen Gemeinde eindeutig, das, was die junge Maria gehört hat, als sie auch gehört hat, es war nicht der Engel des Herrn, sondern Gabriel, du wirst ein Kind empfangen und so weiter. Und dann schloss der Engel mit demselben Satz wie Jesus hier. Nichts ist unmöglich mit Gott. Das erkannte die junge Gemeinde damals. Wenn so jemand wie Saulus, der Schlechter der Christenheit. Ich stelle mir vor, der predigte hinterher immer wieder in Gemeinden, ja überall. Ne? Und ich bin sicher, da waren Leute, die sagen, der hat deine Oma damals umgebracht. Oder wegen dem ist dein Opa ins Gefängnis gekommen. So, der hatte einen Ruf weg bei den ersten Christen. Der war bekannt wie ein bunter Hund. Das war ein Jäger. Und das war auf einmal, ey, was ist passiert? Gott hat den gerettet. Wow, was ist möglich? Weißt du, Gott schrieb Geschichte mit diesem Mann und er ist dabei, mit einigen von uns dasselbe zu tun. Beobachte mal, was gerade in Hollywood so passiert. Ich kriege das immer wieder mit und ich staune. Mehr und mehr dieser Celebrities bekehren sich. Sie merken, all dieser Glanz und Klammer ist nicht nur vergänglich, sondern tödlich. Ruhm killt, verändert, raubt die Menschlichkeit, die Würde. Wenn ich da nicht mehr mithalten kann, weil ich 30 bin, als Frau oder als Mann, weil ich kräftig geworden bin, was auch immer. Dann bist du weg vom Fenster in einem Atemzug. Du musst ständig beweisen, dass du es noch wert bist, eine Filmrolle zu kriegen oder im Musikbusiness dabei zu sein oder zu moderieren oder wo auch immer was zu tun. Leute bekehren sich überall. Ich glaube, es wird noch weiter zunehmen. Was Maria heute als Prophezeiung hier weitergegeben hat, ich glaube, das ist schon im Gange. Wir sehen die ersten Bewegungen dieser weltweiten Erweckung gerade überall. Und wir sind dabei. Welch ein Vorrecht. Das wünsche ich mir seit 35 Jahren, dann noch das noch einmal zu erleben. Dabei zu sein, selbst in der Erweckung, nicht nur davon zu lesen und zu hören, sondern Teil zu sein. Ich sage, Gott, hier bin ich. Ich habe dieses eine Leben, nimm's. Wo darf ich mithelfen? Wo darf ich was tun? Ich hoffe, du hast dieselbe Haltung. Denn dann wirst du dich freuen, wenn du dann deine Brille aufziehst und die dritte Dimension entdeckst. Wir haben Jesus gesehen im Alten Testament. Wir haben Jesus gesehen als Mensch. Jetzt schauen wir Jesus, der kommt. Jesus, der Richter. Und hier müssen wir in das letzte Buch der Bibel reinschauen, um ein bisschen klarer zu sehen. Ich habe euch ja versprochen, wir fangen an und wir hören auf. Erstes und letztes Buch. Nur als Vorgeschichte. Jesus begegnet dort einem alten Freund. Ich meine wirklich in doppelter Hinsicht alt. Alt, weil er ihn schon sehr lange kannte und alt, weil er schon sehr lange lebte, dieser Freund. Johannes war nicht nur einer der jüngsten Jünger, einer der Jünger Jesu. Er gehörte neben Jakobus und Petrus zum Kreis der Drei. Er war so der Inner Circle von Jesus' Ministry auf Erden. Er war während seiner irdischen Zeit einer seiner engsten Vertrauten. Und er galt auch als der Lieblingsjünger Jesu und als der Apostel der Liebe. Wenn ihr die Johannesbriefe gelesen habt, das Johannesevangelium und auch die Offenbarung, dann siehst du, das ist wirklich der Apostel der Liebe. Das ist sein Thema, ein ganz großes Thema, das sich überall durchzog. Und dass Johannes die Offenbarung niederschrieb, war er bereits um die 90. Und hat schon einiges durch. Er war ein paar Jahre zuvor von dem damaligen Kaiser, ich glaube es war Diokletian, also irgendein Kaiser von Rom. Der hat ihn als letzten überlebenden Apostel mitgenommen nach Rom und hat ihn dann gesagt, er solle abschwören. Und er hat gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann hat er ihn in einen großen Topf mit siedendem Öl gesteckt. Und er kam da raus ohne Verletzung. Und dann hat er ihn nach Patmos verbannt. Und dort durfte er den Rest seines Lebens leben, kam sogar nachher wieder frei und kam nochmal zurück in seine Heimat nach Ephesus, wo er ja die Mutter Jesu auch hatte und hat da ja lange gelebt. Wie auch immer, dieser Mann hat einiges durch. Gott hat ihn bewahrt, auch in diesen Situationen. Und der letzte Lebende von seinen 12 war dort, weil er treu das Evangelium verkündet hatte und widerstand der Versuchung, sein Leben zu verlängern durch Abschwören. Und wie es gute Freunde tun, besuchte Jesus seinen alt gewordenen Weggefährten dort. Eine Begegnung, die uns sehr viel über den Jesus verrät, dem wir eines Tages gegenüberstehen werden. Von Angesicht zu Angesicht. Ich lese aus Offenbarung 1, Vers 12 folgende. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, begleitet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Vor einer Weile hatte ich ein Klassentreffen mit meiner Schulabschlussklasse. Einige meiner ehemaligen Mitschüler, die ich mehr als 30 Jahre nicht gesehen hatte, erkannte ich nicht sofort wieder. Andere hatten sich so verändert, dass ich erst einmal ein wenig erschrocken war. Kennt ihr das? Wo sind deine Haare? Und was ist mit dir passiert? So, ja, so nach 30 oder 40 Jahren sehen Leute einfach anders aus. Vor allem, wenn sie vorher noch Teenager waren und auf einmal ja, selbst schon Großeltern zum Teil sind. Doch wenn sich alte Freunde auch nach Jahren wieder treffen, ist es nicht unbedingt üblich, dass man wie tot umfällt. So erschrocken bin ich dann doch nicht. Johannes kannte Jesus während dessen Zeit als Mensch. Er kannte ihn jedoch auch als seinen Gott. Er betete jeden Tag und er war in ständigem Kontakt mit ihm. Doch die Erscheinung, die er jetzt sah, erschreckte ihn zu Tode. Das Gleiche ist König David passiert, erinnert euch? Als er dem Engel des Herrn begegnete. Und das zeigt uns, dass die kommende Dimension von Jesus als Richter, der im Alten Testament sehr ähnlich sein wird, das Schwert, vor dem David so erschrocken ist, das hatte Jesus in seinem Mund. Wir wissen, dass es für das Wort Gottes steht. Johannes fängt jetzt ein Evangelium an. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und so weiter. Das Wort, das geschriebene Wort, wird auch als das Schwert des Geistes bezeichnet. In der Waffenrüstung von Epheser 6 zum Beispiel. Dieses Schwert sah Johannes plastisch, praktisch, deutlich. Und es muss schlimmer ausgesehen haben als das Schwert, was Conan der Barbar hatte. Es gibt ja so ein paar berühmte Filmschwerter, die sehen schon gruselig aus. Aber das, was er hatte, das war aus einem anderen Stoff. Die Frage, die ich dir stellen möchte, und die ist mir wirklich wichtig. Bist du auf die Begegnung mit Jesus vorbereitet? Denn die werden wir alle erleben. In der einen oder in der anderen Weise. Vielen Menschen, die immer nur eine Dimension des lieben Gott oder noch schlimmer des Jesus-Babys vor Augen haben, denen werden schier die Augen ausfallen, wenn sie Jesus als den sehen, der er immer war und immer sein wird. Dem mächtigsten Wesen, das existiert. Dem Giganten, dem alle Ehre, aller Respekt und alles Lob gehört. Das ist nicht fromme Hudelei, wenn wir hier Lobpreis machen. Ich stelle mir oft vor, der König ist hier. Das ist sein Wohnzimmer. Ich komme wegen ihm hierher. Ich liebe euch, aber ich komme wegen ihm hierher. Wahrscheinlich käme ich auch wegen euch. Aber eigentlich komme ich wegen ihm hierher. Ja, hast du nicht auch zu Hause? Doch. Aber hier ist er noch stärker. Das ist sein Wohnzimmer. Der König ist in diesem Haus. Und wenn wir hier Lobpreis machen, ist das nicht, weil wir die halbe Stunde irgendwie füllen wollen, um Lieder zu singen. Wir ehren ihn mit allem, was wir können. Das ist nicht viel. Wir haben nur ein paar Worte, ein paar Melodien, ein paar Instrumente. That's all. Aber er genießt es. Er genießt es so sehr, wie meine Kinder mir zum Geburtstag oder zu Weihnachten einen handgeschriebenen Brief geben und mir Wertschätzung ausdrücken oder Liebe ausdrücken. So genießt er es, wenn wir hier sind und für ihn hierher kommen, für ihn die Hände heben. Deswegen sage ich, wir klatschen nicht für Jesus. Das wäre billig. Es ist so in uns, sehr viele Christen machen das und klatschen, gibt Jesus einen Applaus. Ach nein, heb die Hände. Das ist, wie wir es in der ganzen Bibel immer wieder sehen, wenn Jesus geehrt wird, Gott geehrt wird, dann hebt man heilige Hände zu ihm. Das ist, wie er uns sagt, macht so. Warum ist das andere schlecht? Weiß ich nicht. Für Menschen klatsche ich gerne. Menschen, Applaus, die ermutige ich damit. Aber mein Gott braucht diese Art Ermutigung nicht. Er ist der König aller Könige. Er weiß, wer er ist. Er hat nicht das Problem, was wir Menschen manchmal haben, dass es uns gut tut, wenn uns jemand ermutigt. Das ist ja nett. Er braucht unsere Anbetung. Er muss sehen, dass wir wissen, wer er ist. Dass wir ihn genau so auch wahrnehmen, wie er ist. Weil dann haben wir den größtmöglichen Zugriff auch auf das, was er uns geben möchte. Wenn ich nicht erkenne, wer er ist, werde ich nicht einen Zugriff wagen auf Heilung oder auf Wohlstand oder auf andere Dinge, die er für mich gerne bereithält. Viele machen Jesus immer so klein und wissen gar nicht, wie groß er ist, wie wundervoll er ist. Ich dachte das eben nicht als Witz. Thanos ist ein Witz gegen ihn. Alle Marvel-Fans wissen genau, wen ich meine. Der das ganze Universum mit dem... Es ist lächerlich. Wenn es den wirklich gäbe, wäre lächerlich gegen Jesus. Und das hilft uns zu sehen, wow, das ist wirklich ein großes Ding, oder? Kenneth Copeland sagte das mal. Er sagte, der mit mir ist, ist größer als der in der Welt. Und dann sagt er, der mit mir ist, ist Jesus. Und das ist das größte Ding im Universum. Da kommt keiner vorbei. Wenn er mit mir ist, wer kann gegen mich sein? Warum steht das in der Bibel? Weil niemand an ihm vorbei ist. Warum nehmen wir das so ernst, wenn wir sagen, dem Stolzen widersteht Gott? Wenn der gegen dich steht, weil du dir Stolz erlaubst und nicht vergibst oder dich höher hältst, also, und er steht dir entgegen, du kommst keinen Millimeter, keinen Nanometer irgendwo hin. Verstehst du? Deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, warum die Bibel sagt, sei demütig. Von Herzen demütig, wie Jesus. Und dann gehen dir alle Türen auf, weil er sie aufmacht. Das Leben ist so viel besser und so viel einfacher, wenn wir seine Prinzipien zu unseren machen, anstatt ihm Wille zu überreden, Herr, lass doch das so zu, ich mach das lieber so. Und er sagt, okay, mach so. Aber da bist du ohne mich in dieser Sache. Weil ich bin im perfekten Willen mit dir unterwegs. Im anderen, den musst du selbst bezahlen. Bist du vorbereitet auf deine Begegnung mit Gott? Weißt du, wenn du die Offenbarung, die Jesus Johannes nach seinem Eintreffen diktierte, zu Ende liest, das empfehle ich dir, dann weißt du, dass Jesus der Richter der ganzen Erde sein wird und dass sein Gericht völlig gerecht und absolut konsequent sein wird. Wer sein Opfer nicht in Anspruch genommen hat und ihm die Nachfolge verweigerte, wird kein Erbarmen finden. Ja, aber er ist doch die Gnade. Ja, und er hat die Gnade ausgegossen auf diesem Planeten. Solange wir atmen können, stehst du, haben wir Gnade, überhaupt ihn zu erkennen und ihn anzunehmen. Ist dieser Moment verpasst, ist es für ewig vorbei. Gnade, Ende. Der Heilige Geist wird zum gewissen Zeitpunkt von der Erde genommen werden und mit ihm auch diese Gnade. So, es ist was, womit man nicht spielen sollte. Ich habe als 20-Jähriger damals wirklich eine Weile gedacht, so ein paar Tage, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Ich will erst mal richtig leben, so richtig Fun haben und alles zu tun, was die Bibel Sünde nennt. Und dann hinterher, wenn ich dann alt bin, so alt wie Maria jetzt, so, ne, dann bekehre ich mich. So habe ich gedacht, wirklich. Ein paar Monate sogar. Das wäre übel ausgegangen, versteht ihr? Das wäre sehr übel ausgegangen. Ich wäre lange nicht mehr hier. Gottes Gnade hat mich so oft vor lebensbedrohlichen Situationen bewahrt und beschützt. Ich wäre nicht mehr hier. Und ich wäre an einem anderen Ort heute. Da, wo ich nicht hin will, wo keiner hin will. Die höchste Form der Liebe ist Disziplin. Nicht Gefühle. Gefühle sind nur Ausdruck. Was wächst, wenn du Liebe pflegst? Aber Gefühle sind nicht gleich Liebe. Und Liebe nicht gleich Gefühle. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist Disziplin. Wenn ich was erkannt habe als richtig und es durchziehe, ob ich mich danach fühle oder nicht. Ich lese meine Bibel jeden Morgen, weil Gott sagt, ich soll das tun. Ich rede mit Gott jeden Morgen. Ich höre ihn nicht immer. Und ich lese auch beim Bibellesen nicht immer, oh wow, eine coole neue Offenbarung. Es gibt Tage da, ich glaube, ich die Bibel zu, sage danke Herr und habe aber keine Ahnung, warum ich das jetzt gelesen habe. Aber Liebe, die höchste Form von Liebe ist Disziplin. Mich wirst du sonntags nicht außerhalb von Gottesdiensten finden. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf jeden Fall im Livestream dabei, wenn ich Urlaub habe. Ich bin da. Ich verpasse keinen dieser wichtigsten Serienteile meines Lebens. Erinnert euch, Gottesdienste gleich Fernsehserie. Ich will keinen Teil verpassen. Ich will keine Prophetie am besten verpassen. Die kommen ja meistens vorm Livestream. Die kriege ich gar nicht mit, wenn ich nur online dabei wäre. Gefährlich. Könnte deine sein, die dich rettet. Halleluja. Echte Liebe lässt die Konsequenz zu. Das hat uns Gott gezeigt, die jemand mit seinen Entscheidungen erwirkt. Das ist nicht lieblos, das ist liebevoll. Adam und Eva mussten sterben, obwohl es Gottes erste Geschöpfe waren, sonst seine Babys. Aber er hat gesagt, wenn du mir nicht mehr gehorchen willst, dann ist der Tod dein Ergebnis. Deswegen lass die beiden Bäume aus, nimm die anderen 4 Millionen, da hast du genug. Aber irgendwann haben sie gesagt, nee, ich will doch 10 von den Bäumen essen. Ich riskiere da mal die dicke Lippe und die haben sie bekommen. Gott hat gesagt, ich respektiere deine Entscheidung. Wenn du dich gegen mich entscheidest, ist es in Ordnung. Ich will keine Marionetten, ich will Menschen, die mich lieben, Söhne und Töchter. Und wer mich nicht liebt, der kann auch ohne mich den Weg gehen, kommt aber woanders an, wird nicht ewig bei mir sein. Das ist die Folge. Eva und Adam mussten sterben. Und alle Menschen, die nicht von Neuem geboren werden, übrigens auch ein Ausdruck des Johannes 3,16, werden dem ewigen Tod übergeben. So, Gott selbst ist an deiner Dreidimensionalität interessiert. Er ist mehr an unserer Dreidimensionalität interessiert, als wir häufig wahrnehmen wollen. Er ist weniger an Versprechungen und an leeren Worten interessiert, als an Taten. Darum steht auch mehrfach in der Bibel, zum Beispiel, zeige mir deine Werke und ich zeige dir deinen Glauben. Oder der Glaube ohne Werke ist tot. Der Engel des Herrn war dabei, als Abraham seinen Isaak opfern wollte. Er hat den erhobenen Arm mit dem Schlachtermesser gesehen. Das waren nicht nur Worte des Abraham. Ja, ich glaube dir Gott. Er war bereit, das Liebste in seinem Leben zu opfern. Da waren alle seine drei Dimensionen, Breite, Länge und Tiefe, in der Umsetzung dabei. Körper, Geist und Seele. Empfangen, Glauben und Tun. Und tatsächlich zeigen alle unsere Werke immer, was wir in Wahrheit glauben. Beobachte dich, wie du im Alltag lebst und du weißt, was du wirklich glaubst. Hier im Gottesdienst ist alles easy. Lauter Christen, da sagt man die richtigen Worte, hebt zur richtigen Stelle die Arme, singt die richtigen Lieder. Und dann, was ist Montag auf der Arbeit oder in der Schule? Ärger kommt, jemand disst dich. Wie reagierst du? Da siehst du, wie weit du schon bist. Das ist kein Verdammnis. Ich verdamme niemanden. Ich bin selbst genauso auf dem Weg wie jeder von euch. Die einen sind ein bisschen weiter schon vorne, die anderen ein bisschen weiter zurück. Das ist in Ordnung. Aber achte auf die Richtung, dass du auf Christus hin zugehst. Ich fasse es zusammen. Jesus hat drei Dimensionen. Er ist sowohl der Engel des Herrn, wie er der ganz Mensch wurde in der Lebenszeit hier auf der Erde und wie er auch der Richter der ganzen Welt sein wird. Und nur wenn ich alle drei Dimensionen kenne, bin ich in der Lage, ihn wirklich zu ergreifen. Ansonsten bleibe ich in der Rolle des Zuschauers, in der Zweidimensionalität. Noch bevor Jesus in den Himmel fuhr, ließ er seine Nachfolger wissen, dass er dort für jeden Einzelnen Wohnungen vorbereiten würde. Das ist eine coole Sache, so im Rahmen der Wohnungsnot zurzeit in Deutschland. Er kündigte auch die Ankunft des Heiligen Geistes an, der uns ab dann bis zu unserer Heimkehr in die Ewigkeit begleiten, ausrüsten und führen wird. Nur durch ihn sind wir in der Lage, dem großen Auftrag, den Jesus uns gab, auch zu erfüllen. So, jetzt ist übrigens ein günstiger Moment für die von euch, die das noch nicht gemacht haben, ihre Baugenehmigung im Himmel einzureichen. Da ist was für dich vorbereitet, wenn du das willst. Ich bitte, steht doch mal mit mir auf. Vielleicht bist du heute, ich weiß, ich habe gar nicht gesehen, wer das erste Mal, das zweite, das dritte Mal hier ist. Online bist du vielleicht dabei. Ich spreche euch alle an, weil ich glaube, Gott spricht euch alle an. Und ich frage die von euch, die noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, euch lade ich ein, jetzt ein einfaches Gebet mitzusprechen. Es ist kein Gebet, das dich irgendwie an uns bindet oder so. Vielleicht sehen wir uns nie wieder, aber doch im Himmel. dann sehen wir uns alle wieder, wenn die Entscheidung getroffen wurde. Und es ist diese eine Entscheidung, die entscheidet, ob du in der Ewigkeit bei Gott bist oder ohne Gott lebst. Die Bibel nennt das Himmel oder Hölle. Und ja, es ist so einfach. Es ist eine Entscheidung, der ich den Rest meines Lebens nachfolge. Das ist der Deal. Kostet es was? Ja. Diese Entscheidung kostet dich dein ganzes Leben. Alles andere zu sagen, wäre eine Lüge. Aber gleichzeitig bringt dir diese Entscheidung ein Leben, wie du es nie haben würdest ohne ihn. Ich wollte nie mehr zurück. Meine Entscheidung ist jetzt 36 Jahre her und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich wiederhole das gerne. Es gibt keine bessere. Ich habe eine Entscheidung für eine wundervolle Frau getroffen, habe wundervolle Kinder, habe einen guten Beruf, habe vieles, wo ich sehr dankbar bin. Aber die wichtigste Entscheidung war, ihm zu meinem Herrn zu machen, ihm nachzufolgen, in all meiner Schwachheit. So, wenn du das möchtest, dann sprich doch mit mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und genau die bringe ich dir jetzt. All meine Schuld, all mein Versagen. Herr, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir und wasch du mich rein. Ich entscheide mich heute, dir, Jesus, nachzufolgen, bis zu meinem letzten Lebenstag und dann in Ewigkeit. Sei du mein Herr. Amen. Und jetzt bleibt doch noch mal einen Moment stehen. Wer von euch hat diese Entscheidung für sich heute ganz klar das erste Mal getroffen oder auch nachdem du eine Weile ohne Gott gelebt hast, wieder getroffen? Heb doch mal die Hand. Diese Entscheidung ist wichtig, vor Zeugen zu treffen. Ist jemand da? Dann lade ich zu einer zweiten Entscheidung ein. Und zwar möchte ich, dass du dir ganz kurz Zeit nimmst, jetzt vor Gott zu stehen, wie du es gerade tust. Dich zu fragen, welche Dimension von Jesus hast du bisher nicht oder wenig geachtet? Wo hat deine ein- oder zweidimensionales Gottesbild deinen Glauben geschwächt oder dich sogar passiv gemacht? Ich möchte, dass du eine Minute nimmst, nicht länger, das vor Gott zu bringen und Buße zu tun. Buße ist immer der Weg raus. Buße heißt, Gott, vergib mir, was wir gerade gemacht haben. Vergib mir meine falsche Haltung, meine falsche Sicht, meine Inaktivität, meine Gleichgültigkeit, was auch immer du merkst in dir. Und mach mich neu und nimm mich in den Dienst. Stell mich rein in deine Truppe. Lass mich das tun, was du für mich vorgesehen hast. Darum geht's. So, nimm dir diese Minute Zeit jetzt. Das Kreuz ist auch frei, wenn du das hier unten machen möchtest. Liebe ich persönlich gerne, dann nimm das in Anspruch. Nur entscheid dich jetzt. Entscheid dich jetzt. Hier ist jemand, du hast dich gefragt, wofür lohnt sich dieses Leben? Wofür lohnt es, mein Leben auszugeben? Wofür lohnt es, zu sterben, wenn es sein muss? Und Jesus sagt, ich bin deine Antwort. Ich und der Auftrag, den ich für dein Leben habe, lohnt sich, dafür zu leben und sogar dafür zu sterben. Er macht dein Leben wertvoll und gibt dir ein Ziel und eine Richtung, wie du sie woanders nicht findest. Ich gebe dir Frieden und Freude und einen Auftrag. So sag ja zu mir und nimm an, was ich für dich vorbereitet habe an diesem Tag. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer von euch hat eine Entscheidung getroffen? Wer hat irgendwas entschieden gerade? Und die Hand mal ganz hoch. Keine Angst, ich frage euch nicht was. Ich will nur wissen, wer. Okay. Ich möchte euch segnen, die ihr eure Hände hebt. Und ich danke dir, Vater, dass du uns eine dreidimensionale Sicht von dem Herrn Jesus gibst, von dir letztlich selbst und uns hilfst, in diesem Leben nicht länger getäuscht zu sein, nicht Halbwahrheiten zu haben, sondern die Wahrheit, den Weg und das Leben ganz neu zu sehen und zu haben und damit was zu tun. Ich bete, dass du jedem Einzelnen hier zeigst, wofür sind wir auf diesem Planeten? Was ist unser Lebensziel von dir her? Was ist dein perfekter Plan für unser Leben, der sehr unterschiedlich aussehen kann? Zeig es jedem von uns. Ich danke dir, ich segne euch mit der Erkenntnis Gottes, die Ja und Amen ist. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit und danke, dass ihr in Zukunft geistlich gesehen die richtige Brille tragt.